Auf an Ratsch!
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des PMP-Podcasts Auf an Ratsch. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Helfen, zuhören, für andere da sein. Für Waltraud Jetzt-Deser aus Nonnreit bei Tittmoning im Landkreis Traunstein sind diese Dinge Beruf, Berufung und ja wirklich Herzensangelegenheit. Sie ist Seelsorgerin, eine sogenannte Gemeindereferentin. In dieser Rolle gibt sie Taufvorgespräche für Eltern, begleitet Kommunionkinder, hält Predigen und sitzt am Bett eines sterbenden Menschen. Eigentlich wollte sie immer Hebamme werden, hat aber mit der Zeit gelernt, dass ihre jetzige Arbeit, die sie seit über 30 Jahren macht, sehr viel damit zu tun hat, Leben auf die ein oder andere Art auf die Welt zu bringen. Vor einigen Jahren braucht die sechsfache Mutter, ehemalige Stadträtin, Museumsführerin und nicht eben zuletzt Seelsorgerin, Selbsthilfe. Sie erkrankt an Krebs, übersteht ihn und rutscht ein paar Jahre später in ein Burnout. Wie sie gelernt hat, auch mehr auf sich zu achten, was sie nach wie vor innerhalb der Kirche zur Weißglut bringt und warum Menschen wegen ihr auf der Straße in Prien am Chiemsee eine Protestaktion durchgeführt haben, erzählt sie in einem tiefgehenden und offenherzigen Gespräch. Wir von der Auf an Ratsch Redaktion freuen uns immer über Feedback und Kritik sowie über Likes und Abonnements auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Das nur nebenbei. Jetzt geht's aber auch schon los. Alles Liebe, alles Gute. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Folge Auf an Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin heute im schönen Nonnreit in der Kerzol-Gemeinde Tittmoning.
Gerade noch.
Genau. Im Landkreis Traunstein. Und ich darf da sein heute bei der Waltraud Jetzt-Deser. Hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf.
Grüß dich, freut mich, dass du da bist.
Es ist sehr heimelig bei euch. Ihr habt es gerade mit dem kleinen Xaver, wie alt ist der Xaver, der Bub?
Achte.
Habt es gerade noch Schaf gekupft die letzte Runde. Er hat abgesahnt, muss man sagen.
Ja.
Und genau, jetzt sitzen wir bei euch da. Ist das ein Esszimmer, kann man das sagen?
Ja, genau, das ist unser Esszimmer, wenn alle Kinder da sind.
Wie viele sind das?
Wir haben sechs Kinder. Und die haben natürlich jetzt alle schon älter. Die älteste wird jetzt 30.
Ah, okay.
Ja, und dass man alle zusammenbringt, das ist eher selten mehr, gell? Zwei studieren in München. Mhm. Und darum ist uns dieser Tisch, da wo wir mit zwei sitzen, auch sehr wertvoll.
Ja, ja, ist ein schöner alter, weiß nicht wie alt, aber ein Holztisch auf jeden Fall, was schön ist. Und da wird dann gemeinsam gespeist.
Genau.
Ja, ist generell, glaube ich, hängen viele verschiedene Sachen, wenn ich mir das so umschaue. Einmal natürlich ein Thema, ja, das wir auf jeden Fall besprechen werden. Da hängen ein paar Heiligenbilder. Das werden wahrscheinlich die Namen sein von deinen Kids, oder?
Genau. Aha. Ich habe jeweils von meiner Mama zur Geburt dann immer Namen auf dem Heiligen hinter Glasbild gekriegt.
Ja.
Aha, die freuen mich sehr.
Ja, ich finde die auch schön von der Art der Zeichnung, gell? Das ist ja irgendwie was Besonderes.
Ja, genau, das ist eine alte Hinterglasmalerei, die eine Frau heute noch macht. Und,
ja. Ach so.
Ja, ja, das, genau.
Ach, krass. Aha.
Ja,
okay.
Ja, ja.
Ist die von hier?
Nein, die ist aus Feichten.
Ah ja, okay.
Ist aber auch eine Tittmoningerin eigentlich. Das ist die Anneliese Ertl, die kennen sicher viel.
Ach, oh Mann.
Genau.
Ja, das muss man ja merken, weil das ist ja echt interessant. Ja, toll. Wir haben uns kennengelernt, du bist Stadträtin gewesen für die CSU.
Mhm.
Bist da gerne mal ein bisschen angeeckt, sowohl bei deinen Kollegen in der Partei vielleicht ein bisschen?
Ja, immer mal wieder, weil mir sind einfach die christlich-sozialen Ziele sehr, sehr wichtig. Und deswegen bin ich eigentlich in die CSU eingetreten.
Mhm.
Und
wie definierst du das für dich? Das höre ich sehr oft.
Ja, wie definiere ich das? Ja, dass man treu ist am Menschen praktisch. Es ist zwar ein Wahlspruch der CSU, Aber das heißt da, ich setze mich wirklich für Familien ein, für die Leute, die eher schwach sind, die eher weniger Geld haben, die Wohnungen brauchen und so weiter.
Mhm.
Und das ist mir einfach ein großes Anliegen, dass es in der Politik auch einen großen Wert einnimmt und nicht nur so nebenbei noch gemacht wird. Und das war in den Anfängen meiner politischen Zeit in der CSU, war so diese Kinderbetreuungsgeschichten und all das, ist sehr stiefmütterlich behandelt
geworden. Mhm. Bloß zur Einordnung, wie lang ist es her, beziehungsweise wann bist du zur Politik so gekommen? Weil eigentlich, das können wir jetzt schon mal einführen und sagen, mit der Grund, warum ich mit dir gerne sprechen wollte, wir haben uns ja schon mal intensiver ausgetauscht, ist dein Beruf die Gemeindereferentin, der Gemeindereferentin bzw. Seelsorgerin in Waaging am See, Otting.
Genau, Pfarrverband Waaging ist es derzeit.
Genau, und da spielt es ja, alles was du jetzt gesagt hast, eine Rolle, nah am Menschen zu sein.
Genau. Das ist aus meiner Berufung außer, darf ich jetzt halt einfach sagen, ich bin gern Seelsorger und ich habe den Beruf gewählt. Mhm. Und mein eigentlicher Berufswunsch, das war eigentlich die Hebamme.
Ja.
Das wollte ich eigentlich werden.
Ja.
Und das hat damals einfach nicht geklappt, weil es sehr wenig Ausbildungsplätze gegeben hat.
Mhm.
Das war nach meiner Zeit an der Schule. Und 1983 und dann ist einfach das angestanden, was mache ich beruflich? Dann habe ich gesagt, okay, ich studiere katholische Religionspädagogik, kirchliche Bildungsarbeit.
Mhm.
So heißt dieser Studiengang.
Mhm.
Genau, und für mich hat es immer geheißen, nicht nur in der Kirche sich engagieren, sondern Kirche und Politik gehören zusammen.
Mhm.
Ich kann in der Kirche schon mal, ich kann Gottesdienst halten, all das, aber gesellschaftlich Weichen zum Stellen, da habe ich dann gemerkt, nein, ich mag auch in die Politik.
Mhm.
Ich mag, dass beides miteinander verwoben ist.
Mhm. Wenn man da nochmal zurückgeht, das ist aber relativ, bis auf die Hebamme, geht ja alles in eine sehr religiöse Richtung erstmal so, oder? Also die Christsozialen, du sprichst ja auch davon, bist ein gläubiger Mensch. Woher kommt das? Bist du so erzogen worden oder hast du schon immer einfach wie andere keinen Zugang haben, so einen guten Zugang dazu gehabt vielleicht?
Ja, ich habe immer einen guten Zugang gehabt. Und also ich merke, wenn ich heute in die Kirche in Asten reingehe, dann habe ich ein intensives Heimatgefühl. Das habe ich da drin einfach.
Mhm.
Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich habe mich da immer irgendwie wohlgefühlt.
Mhm.
Also da habe ich irgendwie keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern es war immer, ja, und ich bin vielleicht auch christlich erzogen worden. Also mein Papa hat einmal Theologie studiert, der war eigentlich Priester geworden und hat dann umgeschwenkt.
Okay.
Vielleicht liegt es irgendwo ein bisschen in der Familie.
Mhm.
Ich habe gern die Rituale, das Brauchtum, das hat mir immer Freude gemacht.
Mhm. Ja.
Und dann später auch die kirchliche Jugendarbeit, das war, ja, was ich gemeint habe, das Kirche lebendig zu halten, Leben zu bringen.
Ja, da werden wir auch nochmal intensiver drüber reden.
Genau.
Aber ich meine, auch das Studium ist ja auch Theologie, dann schwingt ja da der Miet. Was ist da der Unterschied dann? Also fließt da quasi Pädagogik zusammen mit der Theologie oder wie?
Genau, also ich habe diesen Studiengang gewählt, weil Religionspädagogik eben auch Pädagogik oder mehr Pädagogik dabei ist wie beim reinen Theologiestudium.
Mhm.
Und ich gern einfach auch mit Gruppen arbeite, mit Menschen und da hilft mir eben dieses Kombistudium einfach besser. War dann auch so.
Ja. Gemeindereferentin. Ich habe ja schon mal ein längeres Interview mit dir geführt und da war, glaube ich, ganz eine essentielle Frage relativ am Anfang. Und zwar, weil ich mich ertappt habe, dass ich jetzt nicht alle Aufgabengebiete aufzählen hätte können, wenn man schon mal nicht dieser Verwechslung aufsitzt, dass Gemeindereferentin irgendwas mit Verwaltung zum
Tag hat. Ja, genau.
Dann kann man sich schon fragen, ja, was machst denn du eigentlich am ganzen Tag? Und was sind so deine Aufgabenfelder? Das, glaube ich, kannst du mal ein bisschen erklären.
Ja, Gemeindereferentin hat den Blick auf die Pfarrei, auf die Menschen in der Pfarrei und dient eigentlich der Pfarrei, was ihr gut tut. Und das sehe ich jetzt halt einfach zum Beispiel, ich denke an so eine katholische Frauengemeinschaft, dass man sie begleitet, spirituell begleitet, dass man ihnen beisteht, wenn sie Fragen haben und so weiter.
Mhm.
Dass man für die Ich habe ganz lange Erstkommunionvorbereitung gemacht. Mhm. Dann auch Taufvorbereitung, dass man mit Taufeltern Gespräche führt. Mhm. Auch wenn wir dann leider nicht taufen dürfen, das ist das, wo wir vielleicht später noch draufkommen werden. Ja. So dieser Stachel immer. Dann ist es natürlich auch für die alten Menschen da zu sein, mhm. Krankenkommunion zu bringen. Mhm. Für die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen können. Mhm. Dann ist auch der Teil der Verkündigung in der Kirche. Also Predigtdienste habe ich meist machen dürfen. Es ist offiziell immer noch nicht erlaubt, dass wir in der Eucharistiefeier predigen. Mhm. Natürlich auch den...
Also wie heißt Frauen?
Nein, das heißt in dem Fall hauptamtliche Mitarbeiter. Auch die Männer trifft das in dem Fall. Nicht gerade die Frauen. Okay. Also das dürfen nur Geweihte, also der Diakon oder wie gesagt eben der Priester in der Eucharistiefeier. Mhm. Aber zum Glück gibt es schon viele Priester, die sagen, ja, es ist gut, wenn ab und zu auch wer andere die Predigt hält. Also, ist ja auch so.
Ja, es gibt dann einen Impuls und Input wahrscheinlich.
Genau, genau.
Wie lange machst du das schon?
Seit 89, ja, seit, das sind halt jetzt seit 32 Jahre sind es, genau. Ja.
Wahnsinn. Und macht es dann nur Spaß nach wie vor? Also es macht... Oh.
Ja, es macht mir schon Spaß, doch. Doch. Also manchmal blicke ich mit Wehmut ein bisschen zurück, warum bin ich denn nicht Hebamme geworden?
Okay.
Und ich habe das auch in meiner beruflichen Laufbahn immer nochmal probiert, mich darum zu bewerben. Das ist dann aus familiären Gründen auch nicht mehr gegangen. Mhm. Aber jetzt im Rückblick verstehe ich es besser. Also ich habe den Beruf, so wie ich ihn ausgeübt habe, habe ich auch Leben bringen können. Oder helfe, dass was lebendig wird.
Ja.
Dass ein bisschen was auf die Welt kommt. Und das ist wieder dieser Dienst der Gemeindereferentin. Schauen, was ist denn da in der Gemeinde? Und ich helfe euch ein bisschen.
Ja.
Dass es Kindergottesdienste gibt, dass verschiedenste Angebote gibt, die der Seele der Menschen gut tun.
Mhm. Vor allem auch, was ich so her, wenn du erzählst, total generationsübergreifend. Gell? Also von ganz klar Kommunion zum Beispiel bis zum Sterbebett vielleicht.
Ja, auch, oder? Genau.
Das mit der Hebamme hat dich quasi dann immer wieder beschäftigt. Was ist da?
Immer wieder.
Warum meinst du? Hast du da mal drüber nachgedacht, warum dir das so? Weil manchmal, also wo du mir das erzählt hast, ich kann mir das alles schon vorstellen. Aber manchmal denke ich mir auch, dass man vielleicht Berufe so auch ein bisschen aus der rosa-roten Brille, wenn man es noch nie gemacht hat, sieht.
Ja, das kann sein, aber durch das, dass ich 6 Kinder auf die Welt gebracht habe.
Ah, ja, stimmt, du bist sehr erfahren. Ja,
Habe ich das schon mitgekriegt. Und meine Studienkollegin, die ist dann, hat wirklich abgeschwenkt und ist Hebamme geworden. Wir haben gemeinsam studiert und sie hat es dann gemacht. Und mit der bin ich immer noch ganz gut in Verbindung.
Okay.
Und darum weiß ich, das ist natürlich nicht Zuckerschlecken immer, eh klar. Ja. Und sie hat mit ähnlichen systemischen Geschichten zu kämpfen wie ich in der Kirche. Mhm. Also,
zum Beispiel?
Konflikt zwischen Arzt und Hebamme zum Beispiel. Gell? Mhm. Wenn es jetzt pressiert, dann wird halt da nochmal was nachkommen. Also so Geschichten einfach. Ja. Also die ist mittlerweile aus dem Klinikdienst ausgestiegen zum Beispiel.
Mhm. Und macht dann Heim?
Ja, macht Hausbesuche und ist freiberuflich, je nachdem, was möglich ist, tätig. Mhm. Genau.
Und was hätte dich jetzt da so begeistert? Oder wie definierst du für dich, warum dich das so gereizt hätte? Ich meine, die Verbindung, wie du schon sagst, Leben auf die Welt bringen, das ist ja schon mal ein Impuls, glaube ich, der dich reizt. Irgendwie,
genau. Oder? Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist das ein ganz besonderer Moment. Und das ist so, jetzt sage ich das vielleicht so ein bisschen spirituell gedeutet auch, das ist, als würden sie Himmel und Erde berühren. Da ist was, das kann man nicht fassen, das kann man nur spüren in dem Moment einfach. Mhm. Das habe ich bei den Geburten jeweils immer so gespürt bei Geburten ist ja so, die Frauen brauchen auch Zuspruch, die brauchen, dass jemand da ist, die brauchen jemanden, der Geduld hat, der gut zuredet, natürlich der Fachwissen hat, beides natürlich. Mhm. Und die Erfahrung, die ich dann später nochmal gemacht habe in meinem Seelsorgsberuf, ich bin einmal zu ein Bauer hier in unserer Gegend, ist verstorben, ganz schnell, Herzinfarkt, ist nur im Arm von seinem Sohn irgendwie gelegen und dann haben wir die gerufen und ich bin da hier und dann ist der Bauer, den ich kennt habe, ist auf dem Bett gelegen und ich gehe in den Raum rein. Und ich war so, und ich dachte, ja, was war jetzt da? Da war es so wie bei einer Geburt. Also das war so, es war okay. Dieses Gefühl wieder da, dass sie Himmel und Erde berühren.
Also in die andere Richtung.
Ja, in die andere Richtung. Und die sind Übergänge im Leben, wer auf die Welt kommt oder auch wenn wer geht, die wir uns nicht erklären können. Mhm. Natürlich biologisch, aber da ist noch was anderes mit dabei.
Die Seele zum Beispiel.
Ja, genau, zum Beispiel. Genau.
Ja, spannend. Also,
und vielleicht, wenn ich es noch fertig erzähle, in dem Moment habe ich in dieser Familie dann auch, die haben einfach jemanden braucht, der einer den Übergang begleitet. Unser Papa ist jetzt gestorben, also dann jetzt begleiten wir ihn noch mit einem guten Gebet. Wir sagen ihm noch alles, was wir vielleicht auf dem Herzen haben. Wir bringen ihm ein paar Blumen, wir zünden eine Kerze an. Und diese Rituale, Symbole, die helfen uns, einen Menschen auch gehen zu lassen. Und ja, genau.
Ja, nein, das ist sehr spannend. Ich denke mir da immer, wenn es also manchmal ist ja das, wie soll ich sagen, also auch wenn man daran glaubt, dass demjenigen, der da gestorben ist, jetzt gut geht. Ich glaube ja, viel an Schmerz und Trauer ist ja eine Spur, wenn ich es besser formulieren darf, Egoismus, weil man jetzt einen geliebten Menschen verloren hat und der nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist ja auch was man dann aufarbeiten muss oder wo man einfach, wie du das ja in deinem Job auch dann machst, mit den Leuten darüber reden und das ist das. Oder?
Ja, das ist genau das, einfach da zu sein und sie die Geschichten erzählen lassen über diesen Menschen. Allein, wenn man Beerdigung mit den Menschen dann vorbereitet, wenn man zum Trauergespräch kommt, dann erzählen die ihr, das war unser Papa, das war unsere Mama. Und auch wenn Tränen in die Augen sind, aber es ist auch ein Glänzen in die Augen. Und das aufzunehmen und so wieder umzuwandeln, dass die Leute bei der Traueransprache sagen, ja, das war unser liebe Mama oder Papa.
Ja.
Und das ist auch wieder ein Stück Leben bringen einfach.
Ja, und durch die Erinnerungen bleibt der geliebte Mensch auch irgendwo lebendig dann.
Genau. Ich habe immer einen Spruch, der heißt immer, aus der Schatzkiste der Erinnerung blühen die schönsten Blumen. Und das ist was mich auch immer wieder begleitet, schon ganz, ganz lang, ob das jetzt in der Arbeit ein Museum ist oder jetzt in der Trauerpastoral oder so, das,
ja. Bist du persönlich mal vom Tod betroffen worden? Also hast du Familienmitglieder gehabt und die leider schon verstorben sind?
Also zum Glück nicht. Also beide Eltern leben noch. Also meine Schwiegermutter ist schon gestorben und zum Glück aber meine Kinder nicht. Ja. Also das, ja. Da bin ich.
Weil ich habe bloß gefragt, ob das dann was anderes wäre, weißt du, wie wenn. Weil dann bist ja du in einer anderen Rolle. Ja? Und führt vielleicht auch zu der Frage, wer ist denn dein Seelsorger dann?
Ja, stimmt. Aber das ist das Schöne jetzt bei uns auch in der Kirche. Also die Kirche hat auch positive Seiten, wenn wir uns steht immer geistlicher Mentor zu. Und wir können mit unseren Sorgen dann oft zu unserer geistlichen Mentorin kommen. Das ist echt toll. Oder eine Supervision machen.
Ja, was ist das?
Supervision ist praktisch, da schaut wer mit mir auf meine Arbeit so drüber schauen. Und schaut, schau vielleicht, du versuch mal die Formulierung, wenn du mit der Sekretärin sprichst, dann kommt sie zu, vielleicht besser zusammen oder so. Ja. Also das hat mir mal sehr viel geholfen an einer anderen Stelle mal. Also das ist ein absoluter Service der Kirche, den viele Leute mit Menschen zum tun haben, denen ihnen gut tun würde, in sozialen Berufen vor allem.
Stimmt, ja. Das denke ich mal, wenn man dann man ist ja wie so ein Schwamm, der die Sorgen und Schmerzen und was auch immer von dem Patienten oder wen auch immer, wenn man in so einem Beruf, in einem sozialen Beruf arbeitet, aufsaugt. Gell? Und ich kann mir nur vorstellen, dass das einen selber auch, wenn man das nicht im Griff hat, auch kaputt machen kann. Gell?
Also, genau.
Und vor allem, ich weiß ja, wenn ich habe den Eindruck, die Leute stellen dann, ob das jetzt von Berufswegen ist oder ob es einfach vom Charakter her so gestrickt sind, oft sie selber hinten an, habe ich den Eindruck. Gell?
Also unser Beruf ist da sehr gefährdet, wie viele soziale Berufe oder helfende Berufe einfach zu geben. Und also ich habe die Erfahrung selber auch gemacht. Also klar, sind sechs Kinder anstrengend, ja, und ich habe auch immer nebenbei gearbeitet. Ich habe zum Glück meine Mama, die hat mich sehr unterstützt, weil die ja gleich neben uns wohnen. Und trotzdem ist passiert, dass ich praktisch durch mein Engagement in Politik, in Kirche und Museum und Familie, da wo man eigentlich alles gut machen möchte, also dass ich dann wirklich, wie lange ist das jetzt schon her, 2015, 16, bin ich wirklich zusammengebrochen und habe ein klassisches Burnout gehabt.
Ja.
Habe dann auch in die Klinik müssen und ja, und da habe ich gemerkt, dass an die Substanz gegangen ist bei mir. Und sobald man die Substanz angreift, dauert es ganz lang, bis man die wieder aufgebaut hat. Und,
hat sich das, also ich meine, wenn ich jetzt das von außen hernehme, was du gemacht hast, oder ich habe es ja auch beobachtet eine Zeit lang, da würde ich sagen, ja, das ist ein krasses Pensum. Also ich meine, allein schon 6 Kinder unterschiedlichsten Alters, also unterschiedlichste Bedürfnisse und in, ja, Respekt. Und dann halt auch noch, aber woher kommt dann dieser Antrieb, dass dann sagst du, jetzt, es reicht doch 6 Kinder zu haben, es reicht doch als Gemeindereferentin im Job ja schon ständig für die Leute dort zu sein. Jetzt muss ich da auch noch.
Ja, also Ralf, das ist jetzt wirklich, das ist, ja, die Frage stellt mir mein Mann auch manchmal. Die was stimmt wirklich, Antwort? Aber wenn ich merke, ja, mit dem Alter merke ich jetzt wirklich, wenn ich zurückschaue, Mensch, was hast du alles gemacht? Bist du wahnsinnig gewesen? Also ich habe ja ganz viel Bildungsabende gemacht, ich war oft abends auch nicht daheim. Und ich merke jetzt auch wirklich, dass man, ja, dass ich mit meinen Kräften haushalten mag. Also dass ich wirklich klar entscheide, mag ich das jetzt noch machen oder mag ich das nicht mehr machen. Und das war ein Grund zum Beispiel, warum ich im Stadtrat aufgehört habe. So gern, wie ich das gemacht habe und das außer sprudeln dort wieder aus mir, aber es nutzt nichts, wenn es an die Substanz geht. Und, und dann muss man schauen, was ist mir wirklich wertvoll im Leben. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz lieben Mann, echt eine gute Partnerschaft. Also wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Also es ist wirklich schön. Ich habe Kinder, die mich brauchen. Ja, und was da noch zusätzlich geht und den Beruf, wie gesagt. Und das andere merke ich, da muss ich lernen. Lernen, Nein zu sagen.
Ja,
es ist irgendwie schwer, weil ich vom Typ her so, oh ja, das war schön, oder? Das,
sehr begeisterungsfähig auf jeden
Fall. Genau. Oder ich habe eine Idee für eine Ausstellung, oh, das kann man jetzt machen. Und, aber dann muss ich überlegen, aha, habe ich die Kraft dafür, habe ich die Zeit, wäre ich dann auch noch meiner Familie gerecht? Also immer das abzuwägen. Und seit dem Burnout und auch seit, ich habe ja Brustkrebs gehabt vor einigen Jahren, das sind alles so Zeichen, die mir gesagt haben, stopp, jetzt schau auf dich selber, her in die eine. Was ist wirklich droh im Leben?
Okay. Und was hast du da für Antwort gegeben, zum Beispiel bei der letzten Frage?
Was ist wirklich droh im Leben? Ich habe vor ein paar Tagen eine Fortbildung gemacht zum Thema Demenz. Und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Man kann sich Menschen mit Demenz nähern oder gut mit ihnen umgehen, wenn man ganz bei sich selber ist. Und nicht wieder gleich beim anderen, sondern in sich reichert, mit sich im Einklang ist, mit seinen eigenen Schwingungen.
Weil die spüren, oder?
Ja, weil die die spüren.
Aha, okay.
Genau. Krass. Also die leben ja in ihrer eigenen Welt und so. Und die spüren, wenn einer ganz bei sich ist, dann reagiert er richtig auf den. Dann kann er sich auch in den anderen vielleicht hineinfühlen. Und ist, man mit demente Leute kann ich nicht mehr viel aktive Sachen machen. Das geht überhaupt nicht. Ich kann einfach ab und zu nur da sitzen und den anschauen oder so. Aber auf einmal kommt irgendwas. Spürt er irgendwas. Und das ist eigentlich das, wo ich gemerkt habe, ja, ich brauche auch Zeit für mich. Und Zeit für die Fortbildungsleiterin hat dann gesagt, sie müssen am Tag einfach eine halbe Stunde blöd schauen. Ja, wirklich. Also, und dann denke ich, ja, das stimmt eigentlich. Einfach mal nichts tun, nur blöd schauen.
Ich glaube, in einer gewissen Weise ist Meditieren blöd schauen mit geschlossenen Augen.
Genau, ja, ich sage das jetzt auch sportisch. Aber das war so ein Ding. Einfach nur, klar, also ich gehe seit diesen Erkrankungen, die ich da gehabt habe, ganz viel spazieren in der Natur, da ist mir wahnsinnig gut. Also versucht da meinen Körper fit zu halten. Das ist natürlich auch was man ins Gleichgewicht kommen kann.
Ja.
Aber auch einfach mal zum sagen, nichts zum tun.
Ja.
Und Das ist angeblich die beste Vorsorge, nicht dement zu werden. Das war jetzt nur, genau. Wirklich, einfach das Gehirn Pause zu machen.
Ja, das habe ich leichter gesagt als du. Natürlich.
Genau, okay. weil so viele Gedanken in einem drinnen sind.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ist klar, ja, genau.
Aber da spielt ja dann vielleicht, weiß ich nicht, der Glaube und die Spiritualität auch wieder eine Rolle bei dir? Oder wie gehst du privat, wenn es so weit das erzählen mag, aber wie gehst du privat, hätte mich interessiert, mit dem Glauben um? Also das andere ist ja eher dieses Öffentliche, wo du quasi zu Menschen hingehst oder Predigen hältst oder was auch immer. Mhm. Aber das andere ist ja was Eigenes für sich selber, die Beziehung zu Gott, würde ein gläubiger Mensch jetzt sagen. Wie geht es da oder wie machst du das?
Ja, wie die Pflege praktisch, ja. Also zu mir hat mein Kapuzinerpater gesagt, den habe ich in Religion gehabt, also wenn du in der Früh im Bett liegst und aufwachst und dann erst einmal ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Und das mache ich immer noch. Also das jetzt, zum Beispiel, ich lache den Tag einfach auch in der Früh und sage, danke lieber Gott für den Tag und werden wir schon hinbringen.
Ja.
Genau.
Also das ist deine kurze Verbindung.
Das ist die kurze Verbindung herzustellen. Dann ist natürlich auch, wenn ich unterwegs bin beim Walken oder so, dann denke ich immer alles also durch oder versuche da meine Verbindung nach oben oder so im Zwiegespräch mit Gott zum Sein immer wieder. Zum Sagen, was hast du jetzt vor mit mir und wie soll es jetzt da weitergehen und warum ist denn, warum geht es jetzt meinem Kind einfach nicht gut? Ich verstehe es nicht. Also ich hadere da auch schon sehr viel. Was mir auch noch gut tut, mich in der Kirche zum Einsitzen und einfach nur da zum Sitzen. Dann, was im Alltag noch da ist, ist einfach unser Tischgebet mit der Familie. Das macht man immer. Also mittags und abends, da wir miteinander Tischgebet beten.
Immer das Gleiche.
Und am Schluss geben wir uns immer die Hand.
Also, ich bin ja nicht so sehr gläubig. Also zumindest nicht, was jetzt so die Christi-Geschichte, Bibel und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass da was ist, einerseits. Aber bloß, ich sage das bloß deshalb, weil das, was du aufzeigst, diese Rituale, das kann ich total nachvollziehen, dass das, egal ob du gläubig bist oder nicht, eine sehr, sehr sinnvolle Sache ist. Weil das ja auch viel, also erstmal, dass man, und da geht wahrscheinlich heutzutage gesamtgesellschaftlich ein bisschen was verloren auch. Ich möchte da auch noch drüber mit dir sprechen, wie du siehst die Zukunft der Kirche auch. Also das geht auch ein bisschen einher. Also wenn ich was diesem ganzen Ding, Kirche und Glauben, was abgewinnen kann, ist, dass das Zusammenhalt untereinander fördert und Liebe bringt. Gell? Und da kann man eigentlich nicht dagegen sein. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, ehrlich gesagt. Ich habe nur eine banale Frage, wie stellst du dir Gott vor? Also ich habe ein bisschen was dagegen, dass man sich den immer als alten weißen Mo auf einer Wolke sitzend vorstellt, der dann Entscheidungen trifft. Also mit dieser Personalisierung habe ich so ein Problem, weil das an meinem Rational, das glaube ich einfach nicht.
Das verstehe. Ich glaube, dass in jedem Geschöpf, und so ist es ja in dieser neuen, oder in der Enzyklika Laudato Si vom Papst Franziskus, dass in jedem der göttliche Funke drinnen ist. Und so stelle ich mir Gott vor. Gott ist das Leben. Und Gott ist das Leben in jedem. Also, und auch in dem, der gescheitert ist. Also, und das Bild vom Rauschebad und so, das klar, das hat man irgendwie drin, oder sieht ab und zu in der Kirche, sogar in der ersten Kirche, das Bild im Ausdrucksbild ganz oben ist drin, wo Gott die Weltkugel hat und mit dem Pinsel malt und so.
Ja,
aber ich sage das auch, unsere Menschen jetzt auch im Seniorenheim und so, wir alle tragen das göttliche Licht in uns und müssen es entdecken. Also, und das muss man immer wieder freischaufeln und schauen, du bist wertvoll, du bist geliebt, in die Liebe, wie du gesagt hast. Du hast eine Aufgabe da im Leben.
Ja. Also es stimmt nicht ganz, dass ich nicht gläubig war. Ich glaube sogar an Gott, nur definiere das anders für mich. Und zwar habe ich irgendwann einmal herausgefunden, dass das die bedingungslose, also Gott ist für mich die bedingungslose Liebe. Wenn ich die irgendwo sieg, dann weiß ich, dass das was, also das Höchste der Gefühle ist, das man so haben kann, glaube ich. Und da merke ich auch das, wenn man so möchte, das Übernatürliche, weil das stärker ist wie alles andere. Mhm. Und da sehe ich Gott, ehrlich gesagt. Mhm. Würdest du mir da...
Ja, absolut, gibt dir voll recht. Das ist die... Das ist der Ich bin da, das ist die Liebe, die in uns wohnt, die uns begleitet. Mhm. Und trotzdem gibt es das Leid im Leben und all das. Aber es gibt einen Satz, du kannst nie tiefer fallen als wie in die Hände Gottes. Mhm. Also da fallst du nie aus. Mhm. Und das ist so was Zusprechendes. Mhm. Und was auch kommen mag. Also aus der Hand fallst du nicht aus dieser Hand der Liebe. Mhm. Und das ist was uns ein guter Begleiter ist im Leben. Mhm. Also, und was ich, und das ist der Grund, warum ich seelsorgerisch tätig bin, weil ich das die Leute immer, weil wir uns da gegenseitig immer wieder erinnern müssen.
Merkst du da Veränderungen in der Gesellschaft irgendwie? Also, dass sie vielleicht nicht mehr so bei sich ist, dass vor allem ja, Thema Kirche nicht mehr so sehr gläubig ist oder wie man da immer nennen, oder dieses jetzt geht man am Sonntag in die Kirche, also da geht ja viel, glaube ich, nicht nur an Ritualen, sondern auch an einer gewissen, wie soll man das nennen, also man muss ja nicht unbedingt gläubig sein, damit man an was glaubt, irgendwie, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute dann so verloren sind und nicht haben nichts so, was sie sich nicht,
Ich glaube, sie ist, also die Leute suchen trotzdem. Mhm. Klar kann man sagen, okay, es geht keiner mehr in Kirche und ich dann nur noch Freizeit und was weiß ich alles, aber oder dann nur noch Genuss und so. Aber trotzdem ist jeder immer mal wieder zurückgeworfen auf sein eigenes Leben. Mhm. Und ich glaube, dass alle Menschen auf ihre Art und Weise suchen. Aber sie finden vielleicht das, was sie suchen, nicht mehr in der Kirche. Mhm. Und das ist vielleicht genau das Problem, dass unser Modul Kirche nicht mehr zu dem zusammenpasst, was die Leute suchen. Mhm. Weil wir zu weit weg von den Leuten sind. Das ist nicht immer, aber das ist eigentlich der Schlüssel von Kirche. Mhm. Und wir haben uns echt irgendwo auch weit davon entfernt. Und ich hab heute zum ersten Mal einen Allerheiligen Tag gehabt, wo ich nicht in der Kirche war oder selber keinen Gottesdienst gehalten habe, weil ich eben die Stelle wechselt, mehr in die Seniorenpastoral gehen. Ja. Darum hat mein Dienst halt schon der Nachfolger gemacht. Aber ich denke, warum die Leute oft nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen, weil ihr Leben da nicht vorkommt. Mhm. Nicht überrollen, aber ich muss das Gottesdienstangebot schon genau anschauen, was wir da machen. Mhm. Also ich kann es jetzt von der Pfarrei Waging sagen, da gelingt das noch sehr gut. Ich bin super guten, der Pfarrer Ager, super Seelsorger und so, und auch meine Kollegen. Aber es trotzdem dann allgemein wir da nicht mehr gut andocken können. Mhm. Wer sitzt sich denn am Sonntagvormittag da rein und jetzt auch noch mit Corona und...
Ja, das ist das, wo ich mal... Weil auf der einen Seite, ich habe im Deutschlandfunk war ganz ein kurzes Interview mit einem Seelsorger, einem Pfarrer, der quasi in der A-Gegend, da wo es das Hochwasser war, rummarschiert ist und seine seelsorgerischen Dienste gemacht hat. Total schön zum Herrn, was der so erzählt hat. Und der hat jetzt mit dem Hochwasser nichts da, aber der hat irgendwas, das ist mir irgendwie hängerblind gesagt. Und zwar, dass man, das eine ist quasi dieses System Kirche, das viele verteufeln im wahrsten Sinne, dass Korruption und was da im Vatikan los ist und diese Prunkbischöfe und so weiter, wo, wie du sagst, dass das einfach nicht in die Lebensrealität von manchen Menschen passt. Aber auf der anderen Seite, diese ganzen karitativen Zwecke und diese seelsorgerische Arbeit und was alles Gutes passiert durch die Kirche und durch die Leute, die für die Kirche arbeiten, also das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Gell? Mhm. Aber manchmal wird das dann so vermengt. Also ich habe ein bisschen was gegen die Kirche, also ich fühle mich jetzt einfach in der Kirche nicht angezogen, aber ich finde das andere, was karitativ und so weiter läuft, absolut sensationell.
Ja, das ist auch. Das, ja. Und das hält mir immer nur in der Kirche. Und ich wechsle ab 1. Dezember in einen anderen Bereich, weil ja die Diözese umstrukturiert wird, weil wir zu wenig Mitarbeiter, Seelsorger haben, sowohl im priesterlichen als auch im hauptamtlichen Dienst. Mhm. Und genau, und ich denke, das ist ein erster Schritt zum sagen, ja, wir sind karitativ tätig und meine Tätigkeit wird einfach auch sein, bei all den Leuten, zum sein, die Besucher, Seniorenclubs zu stärken und so weiter, dass Lebendigkeit da bei den Leuten ist und für das sind wir da, oder dass wir den Besuchern, der im Stern liegt oder all das, oder dass wir andere dazu befähigen, dass wer kommt. Mhm. Und Und es ist gar nicht immer nur die Liturgie. Mhm. Die ist schon auch wichtig.
Ja.
Also und, aber da müssen wir freier werden, wie du vorher schon gesagt hast, Rituale. Also ich erlebe Segensrituale mit Kindern, ich war ja früher im Kindergarten tätig, mhm, für Familien, aber auch für alte Leute. Das ist so was Wichtiges.
Mhm.
Und es ist nicht immer nur der Sonntagsgottesdienst. Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen lösen und sagen, unser Angebot ist so breit, ja, nehmen wir doch was aus unserer Schatzkiste.
Ja.
Und sicher ist in der Schatzkiste auch die Eucharistiefeier.
Mhm.
Aber wenn wir sie nur immer auf den Priester zentrieren, dann können wir bald zusammenbacken, weil wir die Priester nicht mehr haben.
Genau.
Und da muss ich sagen, dann verliere ich auch die wunderbare Eucharistie, also das Brot teilen, das, was man Nahrung gibt, gell?
Ja, aber das sind ja alles so philosophische Bilder eigentlich, wo ich es immer ein bisschen schade finde, dass das so, man behandelt manchmal die Leute wie Kinder. Also ich verstehe das nur, dass man plakative Bilder zeichnet im Grundschulalter oder so. Gibt es ja aus der Bibel zigfach so Gleichnisse im Endeffekt ja auch, was ich total verstehe kann. Aber dieses Ganze wird dann ins Erwachsenenalter, das tischt man auch 60-Jährigen dann noch auf, weißt du? Und obwohl man dem viel mehr dieses Philosophische zutrauen könnte. Es ist irgendwie so, wo ich dann nicht mehr ganz dabei bin, wenn mir jemand erzählt, dass irgendwer vom Wal gefressen worden ist und dann wieder ausgespuckt worden ist.
Ja.
Und so. Ist ein hochphilosophischer Spruch. Also ich habe ja viel in der Bibel gelesen. Bei mir steht auch am Städter Bibel. Ich habe schon einiges gelesen und ich finde es da echt gut, weil es philosophisch und mit Jesus kann ich sehr viel anfangen. Den finde ich wahnsinnig spannend. Aber ich fühle mich ein bisschen, salopp gesagt, verarscht dann manchmal, weißt du? Kannst du das nachvollziehen? Das
kann ich nachvollziehen. Aber das ist genau, wo wir als Kirche uns selber backen müssen und sagen, wie vermitteln wir Glauben.
Mhm.
Und da müssen wir wirklich sagen, wir können da nicht mit so Geschichteln da daherkommen, sondern das Faszinierende an der Bibel, das hast du jetzt schon gesagt, das ist das, was bedeuten die Jona-Geschichten? Wie geht es mir als wenn ich da im Walfisch drinnen bin, es ist eigentlich diese Ursuppe, wo ich irgendwann mal drinnen war und dann raus ins Leben und dann haut es wieder nicht hin. Und am Schluss habe ich gemeint, ich habe es richtig gemacht, dann geht einer der Rizinusstrauß ein und von dort. Also lieber Gott, jetzt klang es endgültig.
Ja. Super gute Geschichte an sich.
Super gute Geschichte. Ja. Und genau so ist die Bibel voll von so Weisheitsgeschichten oder Lebensgeschichten. Ja. Und darum geht es, die so aufzubereiten, dass sie sowohl für die Kinder als auch für den alten Menschen und für den im Erwachsenenalter, wie er immer, dass er mit seinem Leben da andocken kann. Ha, das bin ja ich.
Ja.
Und wenn wir das schaffen, das bin ja ich, dann haben wir viel gewonnen. Dann ist die Botschaft lebendig.
Und dann sieht der Mensch, der das gehört hat, auch einen Mehrwert drin, hier in der Predigt
oder
im Gottesdienst zu sein.
Genau.
Dann geht er raus mit einem, sag ich mal, wie andere meditieren gehen oder in eine Yoga-Gruppen oder sowas, wo man sagt, das ist Me-Time, sagt man Neudeutsch.
Ja, gell? Genau.
Also ich glaube schon, dass man, wenn man das cool aufzeigt, sage ich jetzt einmal, dass die Möglichkeit da war, das in die Moderne zu führen. So. Aber das ist aus meinem objektiven Blick raus, manchmal haben das einfach sehr trostlose Veranstaltungen da drinnen. So kühl und so unnahbar. Ja. Und das finde ich so schade.
Das ist echt schade. Und das ist auch, warum ich an Kirche leide, muss ich jetzt wirklich sagen. Mhm. Nietzsche hat einmal gesagt, wenn eure Gottesdienste fröhlicher wären, wenn da mehr, dann darf ich euch die Botschaft schon abgeben. Das ist genau das.
Genau.
Ja, und wir mit unseren wirklich manchmal zirgerten Kirchenlehrer, wo ist denn da Fröhlichkeit? Wo ist denn da, wo sprudelt es denn da noch?
Ja.
Und wenn uns wer von außen mit dran sagt, naja. Also,
ja.
Und
was? Aber warum tut sie da so wenig? Ich meine, das ist ja nicht erst seit gestern.
Ja,
so.
Weil da Traditionen drin sind, die ziehen, also Konservative, das müssen wir alles so behalten, wie es immer war doch so gut. Und eigentlich müsste man sich halt aufmachen, das Gute zu prüfen und sagen, okay, tragen wir das noch weiter oder nicht. Aber, ich bin seit gute 30 Jahren im Dienst und wie ich zum Studieren angefangen habe, war Aufbruch in der Kirche.
Mhm.
Also, das war.
So was hat sich da verändert?
Ja, da hat es geheißen, die Diakonat der Frau ist bald da. Also, es war mir klar.
Mhm.
Und in meiner Dienstzeit erlebe ich das noch.
Mhm.
Zölibat wird aufkommen. Also, das. Und das ist ja alles nicht vorwärts gegangen, sondern eher rückwärts. Ja. Wir haben das neue geistliche Lied gut geprägt. Ich war lange in einer Band, Amos war ein Prophet, so ein richtiger Kämpfer, gegen die Bourgeoisie von damals. Und ja, ich muss sagen, ich habe echt lange gekämpft. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht verloren, aber schon langsam merke ich, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in eine Sonderseelsorge, Seniorenpastoral, dann muss ich vielleicht nicht mehr ganz so viel kämpfen als Frau. Es tut mir nicht weh, wenn ich wieder nicht taufen darf und wieder keine Trauung machen darf.
Auch ein wichtiges Thema, jetzt können wir vielleicht mal dazu, das Thema Frau in der Kirche. Erstmal vielleicht die Brücke dazu, hätte ich noch eine Frage, und zwar, warum hast du dich nicht für den leichteren Weg entschieden und bist in die evangelische Richtung gegangen?
Das hängt mit meiner Lebensgeschichte zusammen, mit meiner Prägung. Ich bin da in Asten aufgewachsen und ich habe das wirklich gesagt. Ich hätte jetzt nicht evangelisch werden können, obwohl ich da wirklich manchmal überlegt habe, jetzt wäre ich evangelisch und dann kann ich Pfarrerin werden. Aber das ist nicht meine Heimat. Und ich habe gemerkt, dass Glaube ist für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr viel auch mit Heimatverbundenheit zum Tun hat. Also mit dem Brauchtum, was unser katholischer Glaube wirklich sehr viel hat.
Also, der kommt dann nicht vor.
Im evangelischen Bereich ist der nicht so. Also, und das ist wirklich diese Prägung. Und ich habe jetzt eine wunderbare evangelische Kollegin, die Pfarrerin Hanna von Schröder, wir verstehen uns super. Und ich denke mir, kann ihr als Pfarrerin da arbeiten und sie ist evangelisch. Ja, also. Und.
Ja, aber man kapiert, auch hier muss ich einfach deutlich, aber auch natürlich als jemand, der Laie ist und sich nicht richtig auskennt, muss ich sagen, von außen betrachtet, kapiert man nicht, was denn ein blödes Problem ist. Also, wenn man doch schon sieht, dass es in der Geschwisterkirche oder wie sagt man im Evangelischen halt, dass es funktioniert offenbar, dass Pfarrer eine Familie haben kann. Und mal ganz ehrlich, wie kann denn, also es ist doch viel besser, wenn jemand Probleme und Familienleben und so selber miterlebt, um dann, wenn es Probleme gibt in der Familie, als Seelsorger tätig zu sein. Das ist, denke ich mal, ja, immer, der kann ja nicht vor irgendwas reden, wo er keine Ahnung hat. Er predigt die Ehe, wie wichtig die ist und so. Gell? Aber wenn er, weißt du, was ich meine? Und das andere ist schon, man sieht ja, dass es funktioniert, auch dass Frauen das machen können. Aber halt nicht in dem Verein, wo du jetzt da bist.
Quasi. Ja, genau. Unverständlich. Es ist,
also hat ja noch nie jemand plausibel erklären können, oder? Wahrscheinlich. Oder weiß ich nicht.
Ja, die plausible Erklärung ist immer, Jesus war ein Mann.
Ja, was ist das?
Ja, und das Priester sind ja irgendwo im Nächsten dann einmal Nachfolger Christi. Gell? So. Und ja, ich glaube, da gibt es vielleicht kirchengeschichtliche Geschichten noch ganz, ganz viel dazu, aber wie das Zölibat entstanden ist, sind ja zwei verschiedene. Das eine ist Zölibat, das andere ist die Frauenpriestertum. Also rein menschlich gibt es nichts. Es gibt einen Mann und eine Frau und es gibt keinen Grund, warum ich es als Frau das nicht machen kann, nur weil mir ein Teil fehlt, was ein Mann hat, und das habe ich nicht. Es ist so absurd. Ja, es ist absurd, sowas absurd. Und das ist was, was natürlich über Jahrhunderte lang in der Kirche so gelebt worden ist. Und deswegen vielleicht noch Jahrhunderte braucht, bis es wegkommt, aber das ist zu spät. Und diese Schwester Ruth heißt die, jetzt weiß ich den Nachnamen leider nicht mehr, die einem synodalen Weg mit dabei ist und so, die sagt, wenn ich die Zukunft der Kirche sehe, muss ich die Rolle der Frau verändern. Also wenn ich die Zukunft der Kirche möchte, muss ich da was ändern, muss eine gleichwürdige Behandlung von Frau und Mann geben, sonst gibt es die Zukunft der Kirche nicht.
Ja, aber das ist ja auch was, was man, also vor knapp 100 Jahren, vor ein bisschen über 100 Jahren ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Das heißt, das ist für mich persönlich schon sehr spät. Quasi. Ja, und die Kirche ist immer nur dabei, dass sie quasi Diskriminierung aufgrund des Geschlechts macht.
Genau.
Obwohl allein das schon 100 Jahre her ist.
Genau.
Das finde ich, da schneiden wir sich halt im Endeffekt, wie du schon selber sagst, ins eigene Fleisch. Ja. Weil Personalmangel ist ja da.
Ja.
Und was eigentlich das Zentralste ist, denke ich, also jede, alles Institutionen, Unternehmen oder so, die müssen mit der Zeit gehen, damit sie überleben. Sonst sterben sie irgendwann. Also das ist eine ganz logische Geschichte in der Ökonomie. Ja? Also die Kirche kann ja nicht sagen, die auch irgendwo ist ja eine Institution, wir bleiben einfach da stehen, wie wir vor 500 Jahren waren. Ja, wie idiotisch ist denn das? Also warum entwickelt man sich nicht weiter? Warum hat man auch nicht Bock auf Weiterentwicklung? Das denke ich mir dann auch manchmal.
Weil man an der Macht klebt.
Ja, und wer ist das dann? Quasi das Patriarchat oder haben das dann die im Vatikan sitzen oder wen meinst du
da? Ja, also ich meine da, ja, also ich sehe Kirche da als Machtträger und die da, die Angst haben. Also ich kann nichts Spirituelles, ich kann nichts, was Glauben betrifft, sehen, warum Frauen das nicht machen könnten.
Steht auch nicht also in der Bibel oder so? Oder?
Nein, also es ist jetzt nichts, da gibt es einfach nichts.
Mhm.
Und dieses Ding ist einfach das Problem und vielleicht muss man also ich habe als Frau wirklich viele negative Erfahrungen gemacht, also ich erzähle vielleicht ganz kurz eine.
Gerne, ja.
Also, und zwar war das in meiner ersten Stelle in Brien.
Mhm.
Ich bin praktisch im April schwanger geworden und wusste im September heiraten wir.
Mhm.
Und das geht in der Kirche gar nicht. So als kirchliche Mitarbeiterin auch nicht. Und ich hab
was geht da nicht?
Dass man vor der Ehe schwanger wird.
Ach so.
Genau.
Okay.
Und dann habe ich praktisch ein Verbot auferlegt gekriegt. Ich darf nicht mehr Kommunion austeilen, ich darf keine Krankenkommunion mehr bringen, ich darf den Altar nicht mehr betreten. Also das war 1991. Gell? Also, und das war für mich echt eine traumatische Erfahrung. Also das war sehr schlimm.
Wie hast du reagiert?
Wie ich reagiert habe? Also ich habe einen kämpferischen Mann gehabt, und der ist damals mit seiner Studentengemeinde, die sind dann gekommen nach Brien und haben wirklich demonstriert und meine Jugendlichen in Brien haben sie auf dem Odeonsplatz hingestellt, da war Aktion für das Leben.
Mhm.
Das war im Sommer 91, also ziemlich, ja. Und dann haben sie transparent gemacht, Gemeindereferentin, kurz vor Ehe schwanger, Altarraumverbot. Und dann ist der Bischof gekommen, der zuständig ist, war damals der Bischof Siebler, der ist jetzt schon gestorben, sagt, in meiner Diözese gibt es das nicht. Dann haben die Jungen gesagt, doch, das gibt es. Und dann ist ein großer Streit entstanden und ja, es war schwer, aber...
Was ist rausgekommen dann?
Was rausgekommen ist, die Kirche hat es hinter den Priester gestellt, der das Verbot ausgesprochen hat.
Okay.
Und ab dem Zeitpunkt meiner Heirat habe ich wieder Kommunion austeilen dürfen. Das ist so absurd, kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe die Transparentheit noch. Aber ich merke, dass man immer nur weh tut halt einfach. Also das ist was mit jeder Schwangerschaft wieder gekommen ist. Und, und so sind die Erfahrungen eigentlich immer mal wieder weitergegangen. Mhm. Also ich bin das erste Mal jetzt, wo ich sage, ja, da fühle ich mich jetzt eigentlich ganz wohl. Aber also, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Priester erlebt, der hat meinem Kind zum Beispiel kein Kreuzerl auf die Stirn gemacht oder so. Ganz bewusst nicht.
Warum? Weil du...
Weil ich in der Kirche tätig bin. Der hat mich einfach überhaupt nicht ausstehen können. Also es gibt immer wieder so Sachen, die einen in sein weibliches Herz halt einfach treffen. Und das nur, weil ich eine Frau bin. Und die Stelle, wenn ich damals am Mogwin war und meine Frau war kurz vor der Ehe schwanger geworden, da hätte überhaupt keiner was gesagt. Naja. Nur weil ich die Frau bin, nur weil ich das Kind in meinem Bauch drin habe.
Mhm.
Und eine Kirche, wo sie hier steht, Aktion für das Leben, so anders handelt.
Mhm.
Sie gingen hier schon gegen Abtreibung und so und die eigene Leid. Und da sieht man, wenn ich weiß nicht, ob da irgendwelche, wie soll ich sagen, was macht mich schlechter?
Mhm.
Also hier bin ich dann so. Ja.
Also ist tatsächlich so tief gegangen.
Das ist tief gegangen.
Mhm.
Ja, das geht tief so.
Weil sonst denke ich mal, also so wie ich die jetzt einschätze, bist du ja eine sehr starke Persönlichkeit eigentlich.
Ja, das bin ich. Ich habe da draußen.
Also zumindest auch jemand, der. Deshalb habe ich vorher gefragt, wie hast du reagiert? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Waldrat von heute sich das nicht gefallen lassen dann, und dann einmal aufbrausender sein könnte.
Mhm.
Und.
Mhm.
Aber weiß ich nicht, war das damals noch anders oder hat dich das einfach auch so getroffen?
Das hat mich getroffen und da hat mir mein Moser-Verkäufer, der hat das eigentlich vernommen. Also, und ich war schon auch, also ich, aber
nein. Ja, aber das krass, dass das, ja, echt interessant, also im negativen Sinne.
Natürlich. Im negativen Sinne, ja. Und ja. Dann sieht man eigentlich, wie Kirche tickt. Klar, dürfen sie das jetzt nicht mehr machen, das machen sie jetzt nicht mehr. Aber trotzdem allein, dass sie sagen, ja.
Die Katze.
Frauen dürfen nicht Diakon werden, allein deswegen. Mhm. Ist das mit welchem Grund?
Ja, eben, also, ich habe mir gedacht, du kannst mir die Antwort sagen.
Nein, ich konnte das nicht sagen. Also, ich konnte das kirchengeschichtlich, ja, so habe ich ja schon gesagt, ja, ja. Aber also, es hat sogar in der Bibel die Lydia gegeben, zum Beispiel. Die war eine Purpurhändlerin, eine taffe Frau und die hat geschaut, dass die Gemeinde zusammengehalten hat und so weiter. Mhm. Das waren Diakoninnen oder die Maria Magdalena. Mhm. Also unser Erstkind, die Magdalena, die jetzt 30 wird, mit der ich damals schwanger war. Mhm. Also die Magdalena war die Gefährtin von Jesus und da gibt es einen wunderbaren Film dazu, Maria Magdalena, da sieht man die, die hat Menschen getauft auch.
Ah, ja.
Aber okay. Die Kirche, die mag es halt einfach nicht hören. Also das ist halt, nein, das mag es nicht sein.
Das,
und dabei absurd, gehen ihr so viele Talente verloren von Frauen, meine Kolleginnen, wo ich mir denke, boah, dann alle.
Das ist die Katze.
Das war die Katze.
Okay.
So wunderbare Leute, die für die Menschen da sind.
Ja, um das geht es ja in letzter Instanz.
Um das geht es in der Kirche. Nimm deine Talente und sei für die Menschen da.
Ja.
Und wenn ich im Seniorenheim bin mit meinen zwischen 90 und 100-jährigen Leuten, das ist so nett, die haben alle mal gesagt, und bist du jetzt schon Pfarrerin? Dann sag ich, nein, hat immer noch nicht hingehauen, aber das wäre schon. Das ist so nett, weil für die Leute da drinnen bin ich einfach die Pfarrerin.
Ja,
das, ich verkörper da die Kirche, ich bin für einer da, ich teile die Kommunion aus.
Ja.
Wo ist das Problem?
Ja, voll. Es ist generell, Seniorenheime haben da manchmal ganz interessant oder ältere Menschen generell. Ich habe das in dem Kontext gemerkt, als ich mal geflüchtete Menschen über mehrere Jahre quasi immer mal wieder nachgefragt habe, wie es ihnen geht, also wo es dann gekommen sind. Und dann ja früh in der Altenpflege gelandet. Und das ist auch eine schöne Parallele, finde ich, weil in Zeiten, wo Rassismus und so weiter wieder aufflammt, ja, wo man auch, wo Gutmenschentum auf einmal ein negativer Begriff ist, ein guter Mensch zu sein. Den alten Menschen, die waren einfach nur dankbar, dass jemand da ist für sie und scheißegal, ob der aus Afghanistan, Syrien oder aus Tittmoning ist.
Mhm.
Und das, weißt du, also denen ist scheißegal, ob die Pfarrerin eine Frau ist, Hauptsache sie ist da für einen. Und es ist egal, welche Nationalität man hat, wenn man für einen da ist. Das ist eigentlich ganz interessant.
Das ist interessant, weil da die spüren, wie eine Liebe fließt und eine Achtung vom anderen. Und um das geht es eigentlich.
Ja.
Also das ist auch ein Grund, warum ich sage, ich gehe jetzt mehr in diese Sparte rein. Das ist wirklich ein Grund.
Ja.
Weil da ist gleich, ob ich eine Frau bin, eine Mann oder sonst irgendwas, die nehmen mich so, wie ich bin.
Ja, interessant.
Und
ja.
Das Schöne ist eigentlich dann wieder an unserem Beruf, ich werde jetzt zahlt, dass ich für die Leute da bin auch. Das ist doch wunderbar.
Ja.
Also, mein Beruf ist, dass ich mir mal eine halbe Stunde zu jemandem hier sitze und der erzählt mir seine Lebensgeschichte.
Ja.
Das ist super.
Ja,
ist
aber im Endeffekt mache ich auch gerade das.
Ja, genau. Stimmt. Ja. Wir nehmen die gleich in die Zunft der Seelsorge. Ja.
Nein, von daher kann ich zumindest sehr gut nachspüren, dass man es dann nicht als Arbeit empfindet, sondern als Berufung vielleicht, oder?
Genau, ja, es muss Berufung sein.
Ja.
Aber ich denke, das hast du als Redakteur, kann ich mir das auch vorstellen. Ja. Du musst auch das Interesse an Menschen haben. Und
total.
Sonst klappt das nicht, weil sonst kriegst du das nicht hier so aufs Papier. Das ist einfach...
Absolut, ja. Und es gibt einem ja auch selber was, immer wieder. Gell? Das ist ja auch ein Punkt. Man geht ja oft aus so Gesprächen dann, vor allem mit Elternmenschen habe ich das ja oft schon erlebt, einfach auch... raus mit einer gewissen Wertschätzung und weil man auch selber neuen Input kriegt, oder Impulse und so.
Mhm.
Ja, und das kann man sehr dankbar auch sein, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, wahrscheinlich auch mit den Eltern leid, gell?
Nein, aber es ist immer ein Geben und Nehmen, es ist beides. Und es ist so, oft wirklich, kriegt man was geschenkt einfach.
Ja.
Also das, jeder Mensch ist ein geschenkt.
Wie gehst du... Oder schließen wir erstmal das Frauenthema ab. Maria 2.0, da hast du auch sage ich mal, engagiert auf lokaler Ebene. Mhm. Vielleicht kannst du in deinen Worten kurz, wer es noch nicht kennt, erklären, womit es mit dieser Aktion, was so auf sich hat.
Ja, ich meine, Maria 2.0 ist eine Initiative, die hat es, wie lange gibt es jetzt schon, ich glaube, das zweite Jahr, Dinge. Mhm. Und die hat sich einfach auch gegründet, um die Kirche zu reformieren. Mhm. Und die macht auf die Situation der Frau aufmerksam, also auf diese unwürdige Behandlung. Mhm. Die sagt, gleiches Würde, gleiches Amt. Sie möchte, dass die Missbrauchsfälle wirklich vollends aufgedeckt werden. Mhm. Und sie kämpft da gegen das Zölibat einfach um eine Erneuerung der Kirche. Also um
das darum zu kümmern.
Das ist, ja, genau, ist weltweit und ist aber in Deutschland gegründet worden.
Ah ja.
Genau.
Und was sind die, wie sind die Erfolgsaussichten deiner Meinung nach? Also, ist das nicht einfach nur so, jetzt haben wir mal die Aktion, jetzt haben wir mal so lutherisch an die Kirchen die nageln und dann gehen wir
genau,
wieder.
Genau, es war ja dieser Thesenanschlag, der hat einfach nur mal öffentlichkeitswirksam...
Ja, also symbolischer Akt.
Genau.
Aber hilft ja kaum.
Aber es sind Versuche, auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist so wichtig. Ja. Und also ich habe mich da wirklich gleich dran gehängt und wir haben auch gleich im Pfarrverband, jetzt im Pfarrverband Tittmoning und auch in Waging haben die Frauen das an die Pinnwand ungeschlagen. Wir haben es an die Kirchentüre hingemacht.
Ja.
Und was so faszinierend war in Asten, die Landjugend hat da mitgemacht und haben ein riesen Plakat gemacht. Also wirklich wunderbar, eine lebendige Kirche. Haben es gezeichnet mit lauter bunten Bausteinen. Und das haben wir vom Kirchturm aber gekriegt. Und ich war so gerührt, auch wie die Jugendlichen dann interviewt haben, warum macht ihr das? Und alle geht es eigentlich um das Gleiche, um das, was wir jetzt schon die ganze Zeit reden.
Mhm.
Kirche muss zum Menschen hin. Ja. Sollte endlich den Chaos aufhören zwischen Unterscheidung oder diese Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau.
Ja.
Und das ist was, wo ich mir denke, da ist Potenzial da. Mhm. Und ich hoffe, dass Maria 2.0 das wieder kostet sehr viel Energie immer gegen den Strom anzukämpfen.
Ja, das glaube ich. Deshalb war vorher die Frage, warum nicht einfach evangelisch sein. Ja. Das ist der einfachere Weg gewesen dann wahrscheinlich. Aber gut, so hast du halt, vielleicht auch, wenn sie ein bisschen was bewegt, hast du ja dann auch ein gutes Gefühl, oder? Also, weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Oder geht es zu wenig in die Richtung? Wahrscheinlich viel zu wenig.
Wenn man jetzt den synodalen Weg anschaut, wo jetzt eben diese zweite Versammlung war, gell?
Genau, und das hört man jetzt immer im Radio, muss man auch erklären, genau. Kurz, was das ist.
Synodale Weg jetzt in Deutschland, also ich sage es jetzt nur für Deutschland, ist einfach, wo man sich mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, mit Teilen aus dem Klerus, aus dem Volk, einfach auf den Weg macht und sagt, Mensch, wo ist dran, dass sich Kirche erneuert? Und da gibt es verschiedene Gruppen, eben auch ein Forum über die Frauen in der Kirche, aber auch über gleichgeschlechtliche Beziehungen und auch über das Zölibat und so weiter. Und da machen sich Leute einfach Gedanken. Mhm. Es geht langsam vorwärts. Mhm. Also ich habe jetzt da den Bericht, den Schlussbericht oder vom zweiten Treffen. Da sind einige frühzeitig abgereist und sagen, Beschlüsse nicht gefasst werden können. Ja, es ist schade, aber ich sehe schon eine kleine Hoffnung drin. Es ist doch gut, wenn man sie auf den Weg macht. Man macht wenigstens was.
Ja, besser als nichts.
Ist besser als nichts. Mhm. Und synodal oder was, einfach zusammen sein und sich mit was auseinandersetzen. Mhm. Und das ist besser wie nichts.
Ich habe es ein bisschen so verstanden, laienhaft wieder. Mhm. Ich habe das im Deutschlandfunk halt verfolgt, weil sie da halt regelmäßig darüber berichtet haben. Schon auch ein bisschen so dieses Zeichen dafür, dass man nicht von oben herab regiert, so, sondern dass man versucht, das Volk oder die Kirchengemeinde vor Ort halt mitzunehmen und denen ja Stimme zu geben.
Genau.
Was ja vom Ansatz her völlig gut ist eigentlich.
Super. Also, da geht es um die Basis zu hören einfach. Und das ist absolut wichtig. Und darum sehe ich es ja als guten Weg.
Ja.
Also und kann das nur unterstützen und eigentlich kann man nur gemeinsam beten, dass was Gutes rauskommt dabei für die Kirche.
Fun Fact war, ich hab das Interview einmal geschickt von der Frau, die da federführend für Maria 2.0 zuständig ist. Faszinierend, die Frau.
Faszinierend, ja.
Also rhetorisch und auch was sie so zum Song hat. Die hat auch diesen Fun Fact mir beigebracht, dass du theoretisch, weil Bischof ist kein Weiheamt oder so, und dann kann eigentlich eine Frau kann eigentlich sogar legal Bischöfin werden.
Das stimmt, der Bischof wird vom Papst bestimmt.
Genau. Also war es sogar möglich, wenn man mal ganz weit spinnt, dass sogar Frau Päpstin sein kann, legal.
Ja, aber ich weiß nicht, was da passiert. Es soll ja irgendwie mehr eine geben.
Ja. Schauen wir mal. Aber es ist nicht so viel dran wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Mir dauert es ja schon mehr lange. Aber diese Bewegung, glaube ich, muss wirklich von unten kommen. Also es hat ja mal zu meiner, also wie ich noch jünger war, das ist jetzt schon, glaube ich, 25 Jahre, hat es ja diese Kirche von unten gegeben, diese Bewegung. Mhm. Haben wir da einen Asten gemacht und so. Nur so kann sich was verändern. Und vielleicht gehen wir auch wieder zurück zum urgemeindlichen Prinzip, dass einfach diese Gemeinden vor Ort gehen muss, die selber auf sich schauen. Mhm. Und ich sage in jeder Pfarrei, jetzt, wenn ich in Otting bin, in diesem Dorfpfarrei, Leute, ihr müsst selber schauen. Mhm. Ihr müsst selber schauen, dass eure Pfarrei lebendig bleibt. Mhm. Schaut, dass Leute habt, die Wortgottesdienstleiter machen, die Dienste übernehmen. Weil die hauptamtliche Schiene wird irgendwann nicht mehr da sein. Mhm. Also, ja.
Ja, ich finde es auf der anderen Seite auch wahnsinnig spannend, wenn sie junge, zwar jetzt im Moment nur Männer das dürfen, aber auf diesem Weg machen, dass Pfarrer werden. Ich finde das unabhängig davon, ob das jetzt sich mit mir deckt, mit meinen Ansichten. Aber ich habe da mit im Passau, wenn man mit der kurz vor der Weihe stand, Priesterweihe. Der war, ich glaube, 23 oder so. Und das ist schon spannend dann, ja, weil zukunftsträchtig ist jetzt erstmal, wenn man so drauf schaut, was an. Da haben andere Berufe vielleicht. Gell?
Also, ja, also Zukunft hat er sicher, weil er wird gebraucht. Also,
natürlich.
Genau, ja. Also das hat er sicher. Und es ist ja auch ein schöner Beruf. Also es ist, also, aber man muss jetzt, solange es das Zölibat noch gibt, einfach sicher sein, mag ich das? Mag ich wirklich allein leben? Mag ich?
Ja, wie ehrlich ist das auch? Wie ehrlich? Also ist es besser, man hat dieses Verbotsschuldel und macht es dann hinten rum? Also wie viele Geschichten gibt es von Haushälterinnen, die schwanger waren dann oder was weiß ich alles? Wäre ja nicht schlimm, wenn man sie nicht quasi moralisch diesem verschreiben müsste, was ja völliger Irrsinn ist auch wiederum. Verstehe ich auch nicht ganz, aber naja.
Das ist unverständlich. Vor allem akzeptieren es eigentlich die Gemeinden auch, weil sie das absolut verstehen können. Denen geht es um das, dass sie einen guten Pfarrer haben und dass er glücklich ist in seinem Leben und dass es ihm gut geht. Weil das ist wurscht, ob Mann oder Frau, wenn es die Seelsorger gut geht, dann können sie gute Seels, also nach außen auch gut wirken, wie man im Gleichgewicht ist.
Einfach. Absolut, das glaube ich auch.
Und wenn ein Priester, natürlich, wenn er ganz allein ist, hat er mehr Zeit für die Gemeinde, aber es geht einem auch was ab, wo er seine Sachen abladen kann einfach. Also ich tausche mich ganz viel mit meinem Mo einfach aus. Mhm. Sagen, wie siehst denn du das? Und manchmal sagt er, ich bin bei nicht der Papierkorb. Aber ja, es tut so gut einfach. Ja. Also es tut einfach so gut, dass man in die Ausgeglichenheit einfach reinkommt.
Absolut, glaube ich auch.
Und das braucht jeder Mensch. Ja,
glaube ich auch. Oder ein Stück weit mit Achtsamkeit dann auch zum Dorn, dass du bei dir ja auch wieder bist und wenn sie da dieser Papierkorb wieder überfüllt ist, dann kehrt er irgendwann ausgeladen, damit du wieder zu dir kommst. So.
Genau, ist so. Und jeder sucht sich da halt seine Beziehungen, die ihm gut tun. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch.
Mhm, absolut, ja. Mhm. Abschließend, dann haben wir es schon geschafft. War ein total schönes Gespräch, finde ich. Habe ich noch eine Hammerfrage. Also mir vorher entglitten, als ich es schon stellen wollte, aber ich möchte jetzt nicht umgestellt lassen. Wie stellst du das Leben nach dem Tod vor? Und überhaupt, wie gehst du mit dem Tod da um? Ich meine, bist du auch in Berührung gekommen durch die Arbeit im Seniorenheim oder sowas? Ich meine, da wirst du auch mit den Leuten dann auch ein Stück weit vielleicht sogar drüber sprechen. Oder so. Weil das ist ja die Urangst, die die Menschen auch haben, glaube ich. Und wer da total verdrängt, das Thema Tod ist ja auch was. Mhm. Also in Spanien wird das ja zum Beispiel, habe ich gelernt, ganz anders gehandhabt. Die feiern den Tod ja auch richtig. Gell? Mhm. Also nicht, dass der jetzt weg ist, sondern das ist jetzt der Übertritt zu dem und dann wird da nochmal, dann hat man auch mal was Positives. Und bei uns ist Tod ja immer nur negativ konnotiert.
Ja, das stimmt. Also ich war mal an einem Sterbebett von einer Freundin von mir. Der Mo ist gestorben an Krebs und mein Mo und ich waren unten Also das war ein Tag, bevor er gestorben ist. Und der hat einen schweren Leberkrebs dann am Schluss gehabt. Mhm. Und der hat dann gesagt, weißt, also ich stelle mir das jetzt einfach so vor, wenn ich stirbe, da kommt dann so ein Sorger, so ein Wegweiser und dann da geht es hin und dann ist es gut und dann geht es mir gut. Und ja, der hat sich das so als Weg vorgestellt und mit diesem Sorger, also so als praktisch ein Zeichen und dann, also dann weiß ich, da geht es hin, da bin ich in Sicherheit. Also das zeigt mir das praktisch. Und der hat das irgendwie so gespürt oder hat sich für sich das so vorgestellt. Und das Pudel, das begleitet mich eigentlich nur immer und hat mich fasziniert. Und also ich stelle mir das Leben nach dem Tod einfach vor, ohne Sorgen. Also
Aber es gibt auch eins deiner oder? Ja. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ganz rational aus Ende. Genau. Du merkst das gar nicht, dass du nicht mehr da bist, weil dein Computer ist ja dein Hirn, das ist einfach aus. Ja.
Also ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Das heißt Leben, aber an was, wo ich Geborgenheit spüre, wo es mir gut geht und wo ich alles, mein Leben sagen kann, ja, das war dein Leben, Waltraud, und du hast das probiert. Und manchmal ist es gelungen, manchmal nicht so gut, aber es ist gut jetzt. Du hast dich einfach bemüht und es passt. Und ich bin da für dich. Also.
Hast du auch Menschen erlebt, die richtig Angst gehabt haben vorm Sterben? Oder waren die alle schon mit sich im Reinen?
Also so direkt, man merkt es bei den Sterbephasen halt, dass die Leute sehr unruhig werden. Also da waren wahnsinnig unruhig und so. Und dann denke ich mir, was denken sie jetzt, wo haben sie jetzt gerade und so. Und zuerst ganz am Schluss kommen sie dann in diese Ruhephase ein. Und ich weiß von einer Frau, die war immer wahnsinnig begottet, super fromm. Also die ist in jede Kirche gegangen, alles. Und die hat kurz bevor es gestorben ist, gesagt, oh, also der liebe Gott nimmt mich so, wie ich bin, gleich was ich alles gemacht habe im Leben, der nimmt mich einfach so, wie ich bin. Und das hätte ich von der Frau nie geglaubt, weil sie hat immer gemeint, was sie alles machen muss für den lieben Gott. Dieser Leistungsglaube, der bei unseren alten Menschen noch sehr da ist. Ich muss sonst auf den Kirche gehen und dies und dies muss ich machen. Ja. Nein. Gott mag dich so, wie du bist.
Das ist auch ein interessanter Aspekt. Gell? Kommt ja eher aus den Eltern, oder ist nur in den Elterngenerationen verwurzelt. Was ja auch irgendwo mit dem Ablasshandel von früher zum Tor hat. Gell? Dass man sich freikauft
für seine Vielleicht, Sünden. Genau.
Also bei dir hat
wahrscheinlich bei so der war das nicht. So. Ja, das war ja so ältere Generation einfach nur, die mit dem aufgewachsen
ist. Ja, oder mit dem schlechten Gewissen ist einfach bearbeitet worden. Dass du halt, ja, wo warst du denn dann am Sonntag? Wieso warst du denn in der Kirche und so?
Ja, genau.
Das ist auch was.
Es war eine super liebe Frau, aber ich habe mich dann so gefreut. Jetzt hat sie es abblinken, Kinder.
Ah ja, das ist schön.
Das war so schön irgendwie.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es mir geht. Also, ich habe schon auch, man hat Angst vor dem Sterben, aber ich mag jetzt noch nicht sterben oder so, gell? Oder durch, wie ich den Krebs gehabt habe, habe ich auch gedacht, Mensch, ja, jetzt hätte ich eigentlich, ja, es hätte anders ausgehen können oder so, gell? Und das sitzt dann schon in die Knochen drinnen, gell?
Hast du eine gewisse Ungewissheit natürlich auch gehabt, oder? Also,
ja, schon mal kurz einfach. Oder ja, das hat man halt dann einfach. Und das ist so ein bisschen mit dabei, aber ja, das wird schon wieder, ich denke, positiv, ist eh klar. Immer positiv. Aber trotzdem ist man ein bisschen einbremst einfach. Halt, stopp, das Leben ist nicht unendlich.
Ist das tatsächlich so eine Erkenntnis, die du dadurch auch nochmal verstärkt gewonnen hast?
Ja.
Weil das ist schon, das beschäftigt mich auch schon immer wieder, wenn man halt nicht unmittelbar, aber es müssen ja bloß die Nachrichten sein, die man überliest, dass jemand aus dem Leben gerissen wird, du ein Moment und es ist aus. So. Das ist das, was mir ein bisschen in schwächeren Momenten schon, habe ich schon Angst davor, ein bisschen. Aber manchmal ist es ja irrationale Angst, gell? Weil es spricht jetzt nichts dafür, dass mir jetzt der Schlag trifft.
Ja,
aber das ist theoretisch möglich.
Ja, genau.
Und das ist schon, hat die das dann auch wieder mehr zerbracht, als du diese schwere Krankheit gehabt hast, dass du das Leben mehr schätzt, oder?
Ja, genau.
Oder dass auch den Moment lebst. So.
Ja, ja, oder dass mir immer sagt, mir ist meine Familie wichtig oder so, dass ich auch da mehr drauf klammere, mehr, oder dass ich sage, Mensch, ja, und dass ich mir einfach mir auf den Weg mache und sage, mehr dem Leben zu trauen, trotzdem. Zu trauen, immer wieder, jeden Tag.
Hast du Misstrauen gehabt davor?
Nein, habe ich nicht gehabt, aber dass man sie dem, dass man sich von dem nicht einschüchtern lässt einfach. Sondern sagt, ja, jeder Tag ist wieder Das ist gut, das ist ein Geschenk, aber dann.
Ja. Steht, dass es dir wieder gut geht.
Ja, klar, das war jetzt. Halt,
na eben,
ja, aber das, gehört, das erleben ja viele Menschen, da bin ich nicht allein. Das gibt viele Menschen, die das
na so eh. Haben.
Genau. Und man sieht in der Seelsorge, vielleicht ist manchmal eine Krankheit auch ein bisschen geschenkt, möchte ich es nicht sagen, aber ein Teil von einem, der einem wieder andere Dinge anders sehen lässt.
Mhm.
Also ich gehe jetzt oft auf Menschen anders zu einfach.
Mhm.
Also das ist so.
Inwiefern?
Ja, weil man selber Leid an sich erfahren hat.
Ah ja,
also, okay. Oder auch wenn ich habe einen Sohn, der psychisch sehr krank ist auch immer wieder und dann weiß ich, okay, das gibt's und es gibt Menschen um mich, die haben das auch. Also, also das, die eigenen Erfahrungen, die man macht, die lassen den Menschen oder die Menschen, die um einen sind oder mit denen man in der Seelsorge zum Tun hat, auch wieder mit einem anderen Blick hinschauen.
Mhm.
Das ist, ja.
Das besser nachspüren können.
Genau.
Ja, und vielleicht werden wir auch ein Stück weit demütiger, oder? Also
ich ja,
schon, also Demut, genau. Ich mag das Wort einfach.
Super, so. Das ist ganz ein super, aber ganz ein besonderes Wort.
Absolut. Wenn du es wirklich verinnerlichst,
genau.
Ist es eines der stärksten Wörter, die ich kenne.
Ja, das stimmt.
Weil das, wenn man das sie vornimmt zumindest, immer gelingt es ja nicht, gell? Aber also dass man demütig ist oder immer mal wieder erinnert, wie gut, dass wir es haben, dann lebt es meines Erachtens viel, viel leichter.
Genau.
Das Wort zum Sonntag.
Genau, das war es jetzt.
Walter, ich sage vielen Dank für deine Zeit und deine Gastfreundschaftlichkeit und freue mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
Ja, danke, lieber Ralf, dass ich dir das alles erzählen habe. Du hast mir zugehört.